ARD.
Hallo und herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 2. Juli. Wir zeichnen die Folge um 12 Uhr auf.
Und mit dabei sind heute Carsten Schmiester in Hamburg und Kai Küstner in Dakar.
Wir wollen in dieser Folge nochmal den Faden vom letzten Mal aufnehmen. Da ging, und es geht ja weiterhin, um die Frage vieler Hörerinnen und Hörer, einfach nach der diplomatischen Option, also nach den Möglichkeiten und oder auch Unmöglichkeiten von Verhandlungen angesichts russischer Maximalforderungen und der nachvollziehbaren ukrainischen Position, die eben die Wiederherstellung des Status quo vor der russischen Krim-Annexion von 2014 verlangt. Das alles vor dem Hintergrund einer militärischen Lage, die ja sowieso keinen Sieger sieht. Immerhin, es wurde und es wird über Frieden gesprochen, im größeren Rahmen zuletzt in der Schweiz. Bundeskanzler Scholz hatte sich danach im Bundestag dazu geäußert, auch zur Kritik, dass diese Konferenz etwa ohne Russland am Tisch erwartbar keine großen Hoffnungen geweckt habe.
Das war nur ein zartes Pflänzchen und sollte auch niemals mehr sein. Aber wir haben ja nicht so viel und wir müssen einen ersten Schritt gehen, der das aber gewesen ist. Und deshalb sind ganz bewusst humanitäre Fragen in den Mittelpunkt gestellt worden, über die ein breiter internationaler Konsens existiert und herstellbar ist. Über solche Fragen zu diskutieren, das kann die Annäherung bringen, die Annäherung möglich machen, die wir alle so sehnlich erhoffen, aber wir sollten uns nichts vormachen. Der Weg wird lang und schwer.
Tja, lang und schwer, aber eben auch nötig, neben der politischen und militärischen Unterstützung der Ukraine. Das sagt auch Rainer Schwalb. Er ist Brigadegeneral AD und er war von 2011 bis August 2018 Militärattaché, und zwar an der deutschen Botschaft in Moskau. Das Gespräch mit ihm gibt es gleich. Erstmal ein Überblick über alles, was wichtig ist im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg von Kai.
Wir müssen gleich nochmal auf das Thema Wahlen zu sprechen kommen. Gefühlt befindet sich ja gerade jeder gewichtige Partner der Deutschen, aber eben auch der Ukrainer, mindestens im Wahlkampf wie Großbritannien und die USA oder bereits mitten im Wahlvorgang wie unser wichtigster europäischer Verbündeter Frankreich. Was das alles für die Ukraine bedeutet, dazu gleich mehr. Vorher aber ein kurzer Blick auf die Lage in diesem Stellungskrieg in der Ukraine, den Russlands Präsident Putin schlicht damit zu gewinnen glaubt, dass er den längeren Atem hat und westliche Unterstützer wie Dominosteine umkippen könnten, was ja, Stichwort Wahlen bei Frankreich und den USA, nicht völlig ausgeschlossen ist. Es ist ein Stellungskrieg, in dem aber die russische Armee sich sehr langsam, aber kontinuierlich weiter vorarbeitet. Das russische Militär beansprucht jetzt für sich, eine weitere Ortschaft in der Region Kharkiv erobert zu haben. Und auch etwas weiter südöstlich in der Region Donetsk haben sie nach eigenen Angaben den Ort Novopokrovske unter ihre Kontrolle gebracht. Offiziell bestätigt ist das alles nicht. Nach allem, was wir von Militärbloggern, von Satellitenbildern erfahren, ist diese Ortschaft aber schon länger unter russischer Kontrolle, was nochmal zeigt, wie sehr mit Mitteln auch der Propaganda hier gearbeitet wird. Insgesamt gibt es wenig Zweifel, dass die Ukraine sich in dieser Region, aber auch andernorts in der Defensive befindet. Jedenfalls ist von größeren Rückeroberungen derzeit keine Rede. Russland zahlt für all dies einen hohen Preis an Menschenleben offenbar. Britische Nachrichtendienste beziffern die Verluste auf 1200 Mann pro Tag. Das wären die höchsten seit Beginn des Krieges. Der ukrainische Präsident Zelensky spricht davon, dass die Verlustraten im Verhältnis 1:6 lägen. Also ein Toter auf ukrainischer Seite gegen 6 auf russischer. Unabhängig überprüfen können wir das alles nicht, aber es ist natürlich so, dass die angreifende Seite üblicherweise ja höhere Opferzahlen zu beklagen hat als die verteidigende.
Aber es ist ja relativ klar, Kai, dass sich die Lage auf dem Schlachtfeld nicht wirklich zugunsten der Ukraine wendet im Moment. Und der ukrainische Präsident ruft deshalb ja auch weiter händeringend nach Unterstützung.
Ja, das tut er. Worum Volodymyr Zelensky am dringendsten bittet, ist Flugabwehr. Nicht zum ersten Mal, nur noch mal zur Erinnerung, dafür hatte sich ja Deutschland zuständig erklärt. Es ist jetzt auch nicht so, dass sich da gar nichts bewegt. In Sachen Patriot-Flugabwehr gab es ja weitere Zusagen. Aber genug ist das alles nicht, wenn man sich ansieht, was am vergangenen Wochenende in der Region Saporischschja passierte. Dort sind bei Angriffen auf den Ort Wilnjansk nach ukrainischen Angaben 7 Menschen getötet und mehr als 40 verletzt worden. Und was auch immer deutlicher wird, ist, wie gezielt Russland vor der geplanten Lieferung der F-16 Kampfjets aus dem Westen ukrainische Flugplätze ins Visier nimmt. Aktuell gab es einen solchen Angriff in der Zentralukraine, in der Region Poltawa, mit Iskander-Raketen. Die Explosionen sind auf Bildern auch deutlich zu sehen. Russland behauptet jetzt, es habe 5 Kampfjets der Ukraine dabei zerstört. Es zeigt aber jedenfalls, wie groß die Herausforderung wird, die F-16 auch dann geschützt unterzubringen in der Ukraine. Die ersten Kampfjets dieses Typs sollen jedenfalls in Kürze geliefert werden. Das hat die scheidende niederländische Regierung mitgeteilt. Sie hat da offenbar kurz vor dem Regierungswechsel noch schnell Tatsachen geschaffen und noch schnell die erforderlichen Genehmigungen eingeholt. Darüber, wie viele der insgesamt ja 24 F-16 wann wohin geliefert werden, macht die Regierung erstmal keine Angaben, aus sehr naheliegenden Gründen natürlich. Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, hat, wie ich finde, ein sehr bemerkenswertes Interview gegeben, und zwar der US-Zeitung Philadelphia Inquirer. Und spricht dort doch sehr offen aus, dass der Westen offenbar immer noch die Folgen eines Sieges über Putin fürchte, was vor allem natürlich an die Adresse der Vereinigten Staaten geht. Alle haben noch immer Angst, dass Russland auseinanderfallen kann. Alle haben Angst, was mit Russland ohne Putin passiert und ob es so bleibt, wie es ist, oder ob es sich verschlimmert, so die wörtliche Übersetzung eines Zelensky-Zitats. Und so könne Putin eben mit seiner Strategie, sich so viel wie möglich zu greifen, weitermachen. Das ist ja eine Theorie, die wir auch bei unseren Interviewpartnern, bei Militärexperten immer wieder hören, dass die Angst, Putin zu sehr in die Ecke zu drängen, sehr ausgeprägt ist. Gerade in der US-Administration, und wie wir wissen, orientiert sich Bundeskanzler Olaf Scholz gerne an Joe Biden, und dass daher die Ukraine-Hilfen eben nicht so ausfallen, wie sie könnten. Diese Furcht gibt es aus Sicht des ukrainischen Präsidenten auch in Sachen NATO-Beitritt. Ist ja klar, dass es erneut keine Einladung geben wird, kommende Woche beim NATO-Gipfel an die Adresse der Ukraine. Wenn Amerika Angst hat, Putin zu verärgern, und wir deshalb nicht eingeladen werden, dann bitten wir die Vereinigten Staaten, uns so viel wie möglich zu geben, was uns schützen kann. So die etwas frustriert klingenden Worte Zelenskys in diesem Interview. Und wir wissen auch, die Bundesregierung sieht einen Ukraine-Beitritt zur NATO derzeit sehr skeptisch. Bahnbrechende Neuigkeiten haben offenbar übrigens auch die deutsch-polnischen Regierungskonsultationen an diesem Dienstag nicht zutage gefördert. Sieht man mal von der Zusage ab, Deutschland und Polen würden enger zusammenarbeiten wollen bei militärischer Hilfe, unter anderem bei der Reparatur und Wartung von Leopard-2-Panzern. Das war ja immer mal wieder ein Streitthema auch gewesen.
Kai, wo wir jetzt schon mal bei der Lage oder beim eigenen Land sind, kurzer Blick auf die Bundeswehr. Es ist ja bekannt geworden, wie wichtig mittlerweile weltweit für alle Mächte Satellitentechnik ist, auch für die Ukraine. Aber da haben jetzt gerade die deutschen Streitkräfte einen ziemlichen Rückschlag einstecken müssen.
Ja, da geht es um 2 deutsche Spionagesatelliten, die längst im All angekommen sind, die aber im wahrsten Sinne des Wortes nicht zur Entfaltung kommen, weil sie sich nicht entfalten können, weil nämlich die Antennenmasten mit der Radarsensorik nicht ausgeklappt werden können. Das bedeutet, 2 der 3 Satelliten des deutschen Weltraumprogramms liefern keine Bilder, weil es da hakt technisch. Und wie man sich leicht vorstellen kann, ist eine Reparatur äußerst schwierig, weil man dann nicht mal schnell hochfliegen und selbst Hand anlegen kann. Das wäre möglicherweise eine Geschichte zum Schmunzeln, wenn die Sache nicht so ernst und beunruhigend wäre, weil die Bundeswehr diese Technik eben dringend benötigt und weil da natürlich eine Menge investiert wurde in dieses Herzstück des deutschen Weltraumprogramms. Von Seiten des Verteidigungsministeriums sieht man jetzt den Bremer Hersteller OHB in der Pflicht, das Problem zu lösen. Wie aber, das steht derzeit noch wirklich in den Sternen. Es ist bereits die Rede davon, dass die Satelliten nachgebaut werden müssten. Das würde aber natürlich alles sehr viel Zeit und sehr viel Geld kosten.
Dann gucken wir mal rüber zu unseren Verbündeten. In den beiden letzten Folgen haben wir uns ja den Vereinigten Staaten zugewandt, wo Joe Biden, wie es aussieht, keine Anstalten macht, sich trotz dieses desaströsen Fernsehduells aus dem Präsidentschaftsrennen zurückzuziehen. Aber jetzt blicken wir nach Frankreich. Die erste Runde hat rechts außen gewonnen. Wir wollen da jetzt nicht zu viel spekulieren, was bei der zweiten entscheidenden Runde kommendes Wochenende passieren könnte. Aber man muss sich ja schon mal die Frage stellen, welche Auswirkungen hätte denn die Stärkung der Rechten für die Ukraine?
Das hängt natürlich davon ab, wie stark die Marine Le Pen-Partei wird. Aber Grund, sich Sorgen zu machen, gibt es in Kiew auch so schon. Es ist ja kein Geheimnis, dass ähnlich wie die deutsche AfD Le Pens Partei, ehemals Front National, Sympathien für den russischen Präsidenten hegt, wenn nicht gar Bewunderung. Die Partei hatte im Jahr 2014 zum Beispiel einen Millionenkredit bei einer russischen Bank aufgenommen. Le Pen selbst sprach in dem Jahr 2014, das ist das Jahr der Krim-Annexion, davon, dass die Krim russisch sei. Jetzt hatte sich zuletzt der Rassemblement National ein, sagen wir mal, regierungsfähigeres Image zuzulegen versucht. Der Premierministerkandidat Jordan Bardella hatte ja erklärt, er sehe Russland als eine mehrdimensionale Bedrohung, sowohl für Frankreich als auch für Europa. Und er wolle die Ukraine weiter mit Logistik und Verteidigungsgütern unterstützen. Nur ist die Frage, wie verhält sich der Premierminister, wenn er wirklich dieses Amt dann innehat? Das will er ja eigentlich nur wirklich haben, wenn seine Partei eine absolute Mehrheit der Sitze erringt, hatte er zumindest verkündet. Aber was tut seine Partei, wenn wir ein zersplittertes Parlament bekommen? Also da sind noch sehr viele Fragezeichen. Eins ist klar, Frankreichs Staatspräsident Macron hatte ja zuletzt zumindest verbal sich als felsenfester Partner der Ukraine positioniert, hatte sogar Bodentruppen nicht ausgeschlossen. Und auch ja französische Ausbilder in der Ukraine selbst ins Gespräch gebracht. Er wird schwer haben mit einer starken Le Pen-Partei im Nacken. Und auch in Brüssel und Berlin darf man sich durchaus Sorgen machen angesichts der Stärkung der Anti-EU und ja auch zum Teil antideutschen Ressentiments beim Rassemblement.
Wahlen liegen in einer Demokratie selbstverständlich in den Händen der Wählerinnen und Wähler. Deswegen mischen wir uns von außen nicht ein und kommentieren auch nicht. Ich möchte an dieser Stelle allerdings deutlich machen, Deutschland und Frankreich tragen eine besondere Verantwortung für unser gemeinsames Europa. Und es kann niemanden kalt lassen, wenn bei uns selbst, zum Beispiel bei der Europawahl oder bei unserem allerengsten Partner und besten Freund, eine Partei weit vorne liegt, die in Europa das Problem und nicht die Lösung sieht.
Das hat Außenministerin Annalena Baerbock nach dem ersten Wahlgang gesagt und es ist schwer rauszuhören, wie da die Sorge aus diesen Worten sozusagen heraustrieft.
Aber immerhin will ja Emmanuel Macron, also der französische Präsident, weiter im Amt bleiben für die nächsten Jahre. Und ist er nicht derjenige eigentlich, welcher nämlich über Streitkräfte und Außenpolitik der Franzosen bestimmt?
Ja, im Prinzip ist das so, aber jetzt kommt das nicht ganz so überraschende Aber. Die französische Verfassung ist da nicht glasklar bei der Zuteilung der Kompetenzen. So hüten ja Premier und Parlament die Finanzen zum Beispiel. Insofern ist, um jetzt nur dieses Beispiel zu nennen, durchaus ein Szenario wie in den USA nicht völlig ausgeschlossen, wo ja Joe Biden den Ukraine Waffenhilfen zukommen lassen wollte, aber dieses 60-Milliarden-Paket, über das wir auch viel geredet haben, monatelang im Kongress festhing. Und Marine Le Pen hatte ja direkt vor dem ersten Wahlgang auch die Macht des Präsidenten in Frage gestellt, als sie sagte, Oberbefehlshaber der Streitkräfte, das sei mehr so ein Ehrentitel, woraufhin ihr Gegner Verfassungsbruch vorwarfen. Auf jeden Fall war das schon so eine Art Kampfansage aus meiner Sicht. Und sollte es tatsächlich zu dieser Cohabitation, also der Lage kommen, dass die irgendwie nebeneinander arbeiten müssen, dass sich Macron aus der liberalen Mitte und ein rechter oder rechtsextremer Premier gegenseitig aushalten müssen, dann wird das mit der Unterstützung der Ukraine viel, viel komplizierter. Und eben auch die deutsch-französische Zusammenarbeit, auch in Sachen Verteidigung, die lief ja in den letzten Monaten, Jahren auch so schon nicht wie geölt, aber mit einem offen widerstrebenden Premierminister wird das eben noch schwieriger.
Danke, Kai, für deine Infos und für die Einschätzungen. Im Schwerpunkt gehen wir heute bei Streitkräfte und Strategie auf Mails ein, die wir immer wieder von Hörerinnen und Hörern kriegen. Und darin werden wir darum gebeten, nicht immer nur über militärische Hilfe zu sprechen, sondern auch über Diplomatie, über die Chancen, über Aussichten. Hat das überhaupt Zweck? Und wenn ja, wie macht man es am besten? Wir haben in der letzten Ausgabe schon über die OSZE gesprochen. Heute setze ich das Thema mal fort mit Rainer Schwalb, Brigadegeneral AD. Er war von 2011 bis August 2018 Militärattaché und zwar an der deutschen Botschaft in Moskau. Er hat mehrjährige Erfahrungen in NATO-Stäben, ist unter anderem auch Vizepräsident der Gesellschaft für Sicherheitspolitik, GSP. Wir beide duzen uns, weil wir uns seit vielen, vielen Jahren kennen, unsere Wege sich immer wieder gekreuzt haben, Rainer. Hallo erstmal und herzlich willkommen bei Streitkräfte und Strategien.
Hallo Carsten, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit habe, mit dir zu diskutieren und auch das eine oder andere vielleicht eine Information an deine Hörer weitergeben kann. Vielleicht ein paar Worte zu genau diesen Funktionen, die ich heute wahrnehme. Natürlich das, was ich sagen werde, basiert weitestgehend auf den Erfahrungen, die ich in Moskau gesammelt habe, auf den Erfahrungen, die ich heute noch habe in einer sogenannten Track-2-Arbeitsgruppe und auch in meiner Mitarbeit bei der GSP, der Gesellschaft für Sicherheitspolitik, und bei BIFIS, dem Wissenschaftlichen Forum für internationale Sicherheit. In beiden diesen Organisationen allerdings vertreten wir keine offizielle Organisationsmeinung, sondern da werden Plattformen zur Verfügung gestellt für eine breite Diskussion. Also das, was ich heute sage, ist meine persönliche Meinung.
Genau, an der bin ich natürlich auch sehr interessiert und viele andere auch. Fangen wir mal an. Du hast mit vielen anderen auch im Dezember 2021, das war also relativ kurz vor dem Beginn dieses umfassenden russischen Angriffs auf die Ukraine, einen Text mit unterzeichnet mit der Überschrift »Raus aus der Eskalationsspirale für einen Neuanfang im Verhältnis zu Russland«. Das war ein Text, in dem, ohne dass ich ihn jetzt im Detail zitiere, auch vor einer drohenden Kriegsgefahr gewarnt worden ist, wenn ich mich recht entsinne. Und diese Warnung ist ja dann sehr schnell und eben auch leider im großen Umfang Wirklichkeit geworden. Die Frage, ich würde gerne am Anfang dieses Gesprächs nochmal kurz zurückblenden. Warum sind damals eigentlich so viele vom russischen Angriff überrascht worden? Und gilt das auch für die Unterzeichner?
Zunächst mal, ja, vielleicht war dieser Aufruf zu spät geschehen. Aber es war aus meiner Sicht damals einfach schwer vorstellbar für viele Beobachter und auch für Politiker, dass Russland tatsächlich einmarschieren würde. Und dies, obwohl die russische Strategie, und wir nehmen vielleicht dieses Papier auch nicht ernst genug, die nationale Sicherheitsstrategie der Russischen Föderation sagt, ich zitiere mal, militärische Gewalt zum Schutz der nationalen Interessen darf dann eingesetzt werden, wenn alle ergriffenen Maßnahmen ohne Gewaltanwendung unwirksam geblieben sind. Es schien wohl so, dass im Kreml man der Meinung war, dass USA, und USA ist immer von größerer Bedeutung als der Rest der NATO oder Europa, dass USA und NATO nicht willens waren, substanziell auf die von Lavrov Ende 2021 vorgebrachten Forderungen, die natürlich weit überzogen waren, einzugehen.
Was waren das nochmal zur Erinnerung in Stichworten, so Kernpunkte?
Ja, Kernpunkte waren zunächst einmal aus russischer Sicht vermutlich eine nicht weitere NATO-Erweiterung. Wahrgenommen wurde von uns natürlich auch und interpretiert wurde es auch so, dass man zurückgehen sollte im Grunde auf das Jahr 1990, 91, also nach dem Zerfall der Sowjetunion. Und auch so wurde es von vielen verstanden, dass die NATO-Mitgliedschaft der inzwischen neuen NATO-Mitglieder nach dem Zerfall der Sowjetunion, dass dies auch wieder rückgängig gemacht werden sollte. Es war wohl oft so, dass Lavrov gerade Forderungen gestellt hat, das haben wir immer wieder erlebt, auch während meiner Zeit in Moskau, die weit überzogen waren, die als Grundlage für Verhandlungen dienten. Inwieweit, bin ich nicht eingeweiht, inwieweit wir aber nicht grundsätzlich willen waren, die Frage NATO zu diskutieren überhaupt, das kann ich nicht sagen. Aber zwei Dinge scheinen mir wichtig, oder drei in dem Zusammenhang. Erstens, Abschreckung hätte vermutlich gewirkt, militärische Abschreckung, das ist etwas, was Russland versteht, aber militärische Abschreckung, 2014 hatte Obama das schon nicht weiter verfolgt, er sagt, das kann nur eine politische Lösung geben, ich rede jetzt vom März 2014, nach dem Einmarsch auf die Krim. Präsident Biden sagte das Gleiche oder in ähnlicher Form im November und auch im Dezember 2021. Also wenn man nicht abschrecken will, muss man Zugeständnisse machen. Wir hatten uns darauf verlassen, dass Sanktionen ausreichend seien, zumindest in den politischen Eliten Deutschlands und auch vieler europäischer Staaten. Aber zu Sanktionen, nur mal ein Wort, was ein Und ich denke mal, das interessiert dich ja auch, die eigene Erfahrung, was der russische politische Direktor im Verteidigungsministerium zu mir sagte 2014, als wir über Sanktionen sprachen. Nahezu wörtlich, sanktionieren kann man ein Kind, aber keinen stolzen Staat. Wir entscheiden selber, was wir machen. Also Sanktionen die haben langfristige Auswirkungen, aber die waren nicht zielgerichtet, um einen Krieg zu verhindern.
Was uns damals
beschäftigt hat, was mich heute immer noch beschäftigt, ist ja eigentlich die Frage, was hat Putin dazu bewogen, so zu eskalieren, eben diese Eskalationsspirale anzutreiben. Da ist ja ein Narrativ, er sei Imperialist, er wolle diesen Zustand vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion wiederherstellen. Es gibt auch andere Sichtweisen, die zum Beispiel sagen, nein, das ist er eigentlich gar nicht. Es ist vielmehr wirklich eine tief sitzende Angst vor dem Westen, vor Amerika, vor der NATO. Wie hast du das in Moskau erlebt? Was ist da die wahrscheinlichere Erklärung oder vielleicht beides?
Es ist zunächst mal die Frage, wie ich Imperialismus verstehe. Also Imperialismus, wenn ich das mal nach dem Duden sehe, vielleicht darf ich den da mal zitieren, ist Bestreben einer Großmacht, ihren politischen, militärischen und wirtschaftlichen Macht- und Einflussbereich immer weiter auszudehnen. Wenn es um Einfluss geht, dann ist das, was Russlands Ziel ist. Das entspricht Russlands Weltordnungsmodell, wenn ich das so sagen darf. Moskau selber sieht sich, der Kreml sieht Russland als einen Pol in einer neuen Weltordnung. Und ein Pol in einer Weltordnung, der hat selbstverständlich das Recht, auf seinen unmittelbaren Einflussbereich um sich herum Einfluss zu nehmen. Und wir haben dazu immer wieder auch etwas geschrieben, das war auch meine Wahrnehmung in der Zeit. Im Grunde seit Mitte der 2000er hat sich das noch nicht verändert. Russlands nicht erklärtes Ziel, aber Russlands Handeln war, dass, ich nenne das immer Bumaga kein NATO-Mitglied werden soll. Bumaga steht für Belarus, Ukraine, Moldau, Armenien, Georgien, Aserbaidschan. Und so hat Russland seinen Handel ausgerichtet, also sein militärisches Handeln, durch Partnerschaften, durch Waffenlieferungen, durch Schüren von internen Konflikten. Und das diente alles zu dieser perzipierten Bedrohungsannahme. Man fühlte sich immer bedroht. Wenn man durch Russland fährt, sieht man in jeder russischen Stadt einen Panzer stehen aus dem Zweiten Weltkrieg. Als Symbol davon, die Hauptbedrohung kommt aus dem Westen. Wenn man von Smolensk nach Moskau fährt, sieht man überall die Zeichen des napoleonischen Einmarschs. Diese beiden Kriege, der große Vaterländische Krieg, also Zweiter Weltkrieg, der Napoleonische Krieg 1812 wird als Vaterländischer Krieg bezeichnet. Die haben sogar eigene Namen. Also diese Bedrohungsperzeption ist tief verwurzelt.
Ist aber ja auch Mittel zum politischen Zweck, oder? Damit rechtfertigt er ja auch sein Handeln und seine Kriegsverbrechen letztlich.
Das stimmt. Deswegen ist die Frage nach Henne und Ei. Ist das eine Propaganda oder ist das alles Propaganda und Desinformation? Natürlich gilt da, wie in jeder Autokratie, in Russland auch, der es heute beherrscht, also die Gegenwart beherrscht die Vergangenheit, nämlich wie die Geschichte geschrieben wird, und der wird auch die Zukunft beherrschen. Ja. Der spielt eine Rolle, aber diese Wahrnehmung ist trotzdem eine Wahrnehmung, die tief verwurzelt ist in der russischen Elite. Die Bedrohung kommt aus dem Westen, und da wir das als eine nicht real existierende Wahrnehmung abgetan haben, konnten wir nie wirklich akzeptieren, dass das russische Wahrheit, perzipierte Wahrheit ist. Also ich denke, wir sollten davon ausgehen, dass es nicht entscheidend ist, was wir dabei denken, sondern wie etwas, was wir machen, beim anderen ankommt. Wir Militärs sagen immer, Beurteilung der Lage aus Feindsicht. Damals war Russland für uns nicht als Feind betrachtet worden. Die Diplomaten sagen, wir müssen uns in die Schuhe des anderen stellen. Was ich häufig gehört habe in Deutschland war, so kann man doch nicht denken. Das ist irrelevant für mich. Relevant ist, ob der andere so denkt, und dann kann ich mein Handeln und meine eigenen Ziele zu erreichen darauf abstellen. Also ich tendiere mehr dazu, nicht zu dieser Aussage, die alte Sowjetunion soll wiederhergestellt werden. Vielleicht darf ich da noch ein Wort zu sagen, man bezieht sich ja immer auf diese Aussage Putins vor der Duma, der Zusammenbruch der Sowjetunion sei die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts gewesen und deswegen wolle man sie zurückhaben. Da empfehle ich, ein Interview, was mit Putin geführt wurde, sich zu Gemüte zu führen. Französische Fernsehen hat das, glaube ich, gemacht, vor der Einladung zu dem Treffen in der Normandie 2014 war das Interview. Die Autoren fragten an den Fakten Putin, sie haben Folgendes gesagt, aber sie haben weiter gesagt, und das hatte er ja auch, das lassen wir immer weg. Wer das nicht bedauert, hat kein Herz, wer es zurückhaben will, keinen Verstand. Herr Präsident, wir gehen davon aus, Sie haben Verstand. Also was haben Sie damit gemeint? Wenn Sie dieses Narrativ, dass die alte Sowjetunion zurückerobert werden soll, das halte ich persönlich für abwegig.
Ein Sprung jetzt mal ein bisschen weiter. Wir sind jetzt kurz nach dem Einmarsch, dem großen Einmarsch Russlands in die Ukraine, also im Ende Februar 2022. Da begannen ja relativ schnell Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland. Erst wurde relativ wenig bekannt. Mittlerweile liest man in der New York Times, in Foreign Affairs viel darüber. Aber eben auch, dass sie im April gleich wieder gescheitert sind. Beide Seiten geben sich gegenseitig die Schuld. Kann man auf der Basis dessen, was heute bekannt ist, sagen, hat da wirklich eine Seite die ganze Schuld? Hat der Westen den Frieden verhindert oder war Russland so extrem in seinen Forderungen, dass es keine weiteren Verhandlungen geben konnte?
Also diese Schuldzuweisung, die denke ich, ist nicht entscheidend. Sondern entscheidend ist, was man wirklich aus diesen Verhandlungen machen kann. Zunächst mal machen diese Verhandlungen deutlich, dass sie überhaupt grundsätzlich möglich waren. Und damit sage ich, obwohl schon Krieg geführt wurde, Verhandlungen sind grundsätzlich möglich. Im Übrigen nicht nur Scharap und Tarachenko haben in Foreign Affairs darüber geschrieben, sondern lange vorher auch auf Deutsch hat Wolfgang Richter, früherer Mitarbeiter der SVP und aus meiner Sicht einer derjenigen, der Rüstungskontrollexperten, die wir in Deutschland haben, in einer bei der Friedrich-Ebert-Stiftung veröffentlichten lesenswerten Studie Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine diesen Sachverhalt beschrieben. Diese Verhandlungen zeigen, sie sind grundsätzlich möglich. Es gab zwei Knackpunkte dabei, zwei große Hindernisse. Das erste war, dass man war relativ weit, muss ich sagen, bei den Verhandlungen. Das erste Hindernis war, dass für die Ukraine es wichtig war, harte Sicherheitsgarantien zu bekommen. Harte Sicherheitsgarantien heißt, dass eine Gruppe von Ländern, die Ukraine auch benannt hatte, dass diese Gruppe von Ländern auch im Falle eines erneuten Angriffs Ukraine verteidigen sollten. Und das Zweite
mit eigenen Kräften.
Mit eigenen Kräften, ja. Das Zweite war, also Sicherheitsgarantien, so wie sie NATO-Nationen untereinander auch sich geben im Artikel 5 des NATO-Vertrages. Und das Zweite war, dass Russland ein Mitspracherecht haben wollte, wann diese Sicherheitsgarantien in Kraft treten. Das natürlich vollkommen abwegig war, die zweite Forderung. Die erste war deswegen abwegig, weil sie nicht vorher mit den westlichen Partnern von der Ukraine abgestimmt wurde. Also man kann nicht USA oder Deutschland oder Frankreich verdammen, Sicherheitsgarantien zu geben, ohne dass der eigene politische Prozess dafür durchlaufen wurde. Also deswegen sind sie gescheitert. Ich würde da keine Schuldzuweisung an den Westen oder an Russland geben, sondern es war einfach die Zeit nicht reif, weil sie nicht sorgfältig genug vorbereitet waren und vielleicht, weil die Verhandlungen überfrachtet wurden.
Das ist jetzt mehr als 2 Jahre her. Es hat schreckliche Bilder aus Butscha gegeben, Kriegsverbrechen, die dokumentiert worden sind. Auch Kriegsverbrechen ukrainischer Soldaten, wahrscheinlich im geringeren Umfang, aber da gab es immer wieder von Amnesty durchaus publik gemachte Berichte. Mehr als 2 Jahre später, du sagst, die Verhandlungen waren damals schon relativ weit. Wo stehen wir denn heute? Ist die Zeit für einen neuen Ansatz schwerer geworden, weil es militärisch so vertrackt ist, weil es vielleicht auch politisch, diplomatisch so ist, dass mittlerweile so viel, ich sag mal salopp, Böses gesagt worden ist, dass die Latte, über die man springen müsste, so unendlich hoch hängt?
Also die Latte ist zugegebenermaßen höher gehängt worden. Und dazu wäre vielleicht ein Wunsch, dass man zunächst einmal rhetorisch abrüsten müsste. Nicht nur zwischen den beiden Kriegsparteien, sondern auch zwischen den Unterstützern und den Kriegsparteien. Aber wo stehen wir militärisch eigentlich? Seit Sommer 2022 haben wir keine wirklichen großen Frontverschiebungen mehr gesehen. Viele vergleichen das ja mit Grabenkrieg des Ersten Weltkrieges, allerdings anders geführt heute, nämlich mit Drohnen und mit modernen Mitteln. Was wir gesehen haben allerdings ist, dass die Kriegführung sich massiv verändert hat. Also Kronenkrieg, kritische Infrastruktur wird angegriffen. In der Ukraine. Einzelne Angriffe finden statt auf russische Raffinerien, Ölraffinerien, auf Vorwarnsysteme und Ähnliches. Da sich der Frontverlauf kaum verändert hat, lässt das den Schluss zu, dass wir auch einen Siegfrieden wohl kaum erreichen werden können. Weder wird Russland einen Siegfrieden erreichen können, das ist gut so, noch wird die Ukraine einen Siegfrieden erreichen können, das ist vermutlich weniger gut so. Wenn also kein Siegfrieden zu erreichen ist, dann muss man sich noch intensiver mit Verhandlungen beschäftigen. Und wenn wir uns mit Verhandlungen beschäftigen, dann bin ich der Meinung, muss man auf drei Ebenen verhandeln. Nämlich ursächlich waren ja nicht nur, wir sprachen ganz kurz darüber, waren ja nicht nur das ukrainische Verhalten, warum Russland angegriffen hat. Natürlich ist Russland derjenige, der die Schuld trägt dafür. Das sollten wir nicht vermischen dabei. Sondern ursächlich war auch die Perzeption Russlands in Bezug auf NATO und auf USA. Also muss auch auf der USA-Russland-Ebene verhandelt werden über strategische Stabilität und es muss das NATO-Russland-Gespräch wieder beginnen. Die Verhandlungen mit Russland-Ukraine, die können sicherlich nur mit Mediatoren geführt werden.
Jetzt hat es ja gerade zum Beispiel ein Gespräch gegeben. Ich habe gerade noch mal ein bisschen recherchiert. Und zwar zwischen den beiden Verteidigungsministern Russlands und der USA. Lloyd Austin war dabei, Andrei Belousov auf der anderen Seite des Telefons. Zum ersten Mal seit über einem Jahr ist sowas, auch wenn wir nicht wirklich wissen, was da besprochen wurde, ein Zeichen, da geht was?
Ich denke, das ist ein Zeichen dafür. Also ich gehe einfach mal davon aus, dass es neben diese bekanntgegebenen Gespräche auch eine stille Diplomatie gibt. Die wird es immer geben, die hat es immer gegeben. In Vorbereitungen auf Verhandlungen kann man davon ausgehen, dass vorher mit stiller Diplomatie gearbeitet wird. Das ist uns in freien Gesellschaften, wo Medien über alles berichten, was gut ist, einerseits, andererseits aber auch einen Zugzwang erstellt, fremd. Stille Diplomatie ist aber zwingend erforderlich, wenn ich tatsächlich etwas erreichen will. Es muss ja vorher jemand ausloten. Wo können wir verhandeln? Wie können wir verhandeln? Worüber können wir verhandeln? Wer kann verhandeln? Wer kann als Mediator überhaupt in Frage kommen? Also es ist ein Zeichen, wenn öffentlich so etwas gemacht wird, dass auch darüber hinaus noch gesprochen wird miteinander.
Es gibt ja auch Gefangenenaustausch zum Beispiel. Das finde ich jetzt einen sehr spannenden Abschnitt unseres Gesprächs, weil du sagst, es laufen solche Gespräche. Da fällt immer wieder, und ich gebe zu, mir war der Begriff relativ neu, die Track-2-Ebene. Das heißt, wenn ich das richtig interpretiere, Gespräche jenseits der offiziellen Diplomat, sprich mit Diplomat-Ebene, sondern weit darunter, vielleicht sogar im Hinterhinterzimmer. Was weißt du darüber auch aus deiner Erfahrung, 7 Jahre Militärattaché in Moskau?
Also aus dieser Erfahrung kann ich wenig dazu sagen, aber in eine Track-2-Diskussion, die wir regelmäßig haben, wir sind Amerikaner, Russen und Europäer, bin ich ja selber dabei. Wir treffen uns alle 14 Tage, inzwischen alle 3 Wochen, reden primär über Rüstungskontrolle und Abrüstung, über das Schaffen zerstörter Regeln, damit man wieder zu einem stabilen System kommt. Natürlich unterschwellig wird auch immer, kommt auch immer wieder die Frage der Kriegsbeendigung zur Sprache. Also es gibt Track 2, wo Menschen miteinander reden, organisiert von Gruppen wie in diesem Fall dem European Leadership Network, die sich schon lange kennen, wo also zwar keine Übereinstimmung inhaltlicher Art besteht, aber ein grundsätzliches Vertrauensverhältnis. Also das ist nur eine Track-2-Gruppe. Ich denke mal, es gibt mehrere Track-2-Gruppen, die auch zurzeit miteinander diskutieren und versuchen, Wege zu finden, wie man zu einer Lösung kommen könnte.
Ist das denn mit Kenntnis der jeweiligen Regierungen oder läuft das gänzlich unabhängig?
Jein, muss ich sagen. Natürlich ist es mit Kenntnis der Regierungen. Da wird ja nichts Geheimes besprochen. Diese Gespräche werden auch aufgezeichnet. Also insofern, sie werden über offene Medien geführt. Also insofern könnte sowieso jeder mithören. Jeder Geheimdienst könnte mithören, wenn er das wollte. Es geschieht natürlich auch mit Kenntnis der Regierungen und Regierungsorganisationen, Ministerien werden auch darüber informiert. Aber es sind keine offiziellen Aufträge von Regierungen dabei. Also man arbeitet nicht mit Aufträgen der Regierung, soweit ich das beurteilen kann. Zumindest gilt das für die Deutschen so, die in dieser Gruppe sind.
Kann man denn aus dieser Erfahrung ablesen, wie es möglicherweise weitergehen könnte? Es klingt mir im Moment alles danach, wenn es vorangeht, dann in sehr, sehr kleinen Schritten vermutlich. Es klingt mir aber auch danach, die russische Seite blockiert nicht komplett.
Also es gilt wahrscheinlich beides. Es sind kleine Schritte, aber ich kann nicht sagen, was die russische Seite macht. Mir ist wichtig, was wir zunächst mal machen. Und da habe ich meine Probleme mit. Wir debattieren, vielleicht kommen wir nachher nochmal dazu, aber wir debattieren öffentlich über Waffenlieferungen, ob wir einen Panzer mehr oder weniger schicken, ob wir Taurus liefern oder nicht. Das ist für mich persönlich irrelevant. Waffenlieferungen sind wichtig, um die Ukraine zu unterstützen und sie in eine Position, eine bessere Verhandlungsposition zu bringen, keine Frage. Aber für uns müsste die politische Debatte doch darum gehen, welches Ziel wir verfolgen. Wie soll die spätere europäische Sicherheit aussehen? Welchen Weg wollen wir gehen, um diese Sicherheit zu erreichen? Das ist das, was die öffentliche Debatte und im öffentlichen Diskurs behandelt werden muss. Und nicht, ob wir einen Taurus mehr oder weniger liefern oder einen Leoparden mehr oder weniger. Was Leute diskutieren, die vor 2 Jahren einen Leoparden nicht vom Marder unterscheiden können. Also verstehst du, was ich meine damit? Wir müssten intern wissen als Deutsche, was wir wollen. Genauso müssen wir aber, und das muss öffentlich geschehen, in einem Staat, bei uns in einem demokratischen Staat, genauso sollten wir aber in stiller Diplomatie mit unseren Partnern eine gemeinsame Linie finden. Das kann nicht öffentlich geschehen, weil eine solche öffentliche Debatte von russischer Seite sofort als Schwäche ausgelegt wird. In Russland hat man nie verstanden, aus meiner Sicht, meiner Wahrnehmung, wie Demokratie funktioniert, dass das Ausdiskutieren von unterschiedlichen Positionen zu einer gemeinsamen, von allen mitgetragenen Position führt, dass das Stärke ist bei uns im Land. Das hat man nicht verstanden, sondern das wird immer als Schwäche ausgelegt. Wenn das als Schwäche ausgelegt wird, dann sollte man die zwischenstaatlichen Debatten eben geheim führen. Da muss nicht alles an die Öffentlichkeit treten. Also wir müssen uns erstmal einig darüber werden, was wir wirklich wollen. Und wenn wir uns darüber einig werden, dann sollten wir in der Öffentlichkeit auch nicht so tun, als sei alles einfach, sondern müssen über die Dilemmata diskutieren, die wir haben. Wie sieht es aus um territoriale Integrität und Souveränität versus Land für Frieden, was manche sagen, was möglich ist? Wie sieht es aus um einen gerechten Frieden? Können wir einen gerechten Frieden haben, ohne dass wir die Kriegsschuldfrage thematisieren und Leute vor ein internationales Tribunal zerren? Also über solche Dinge müssen wir diskutieren.
Die sind natürlich emotional mittlerweile hoch aufgeladen. Wir haben es politisch jetzt gerade mit den Wahlen in Frankreich, in England steht es bevor, im November in Amerika, mit einem Westen zu tun, der ja ohnehin nicht gerade, ich sag's mal, in seiner stärksten Phase ist. Wie will man da die Akteure, die dann immer ja natürlich auch eigene Interessen, auch eigene Machtinteressen verfolgen, dazu bringen, so einer Empfehlung zu folgen, zu sagen, das machen wir mal lieber nicht öffentlich?
Also die Akteure müssen gegenüber ihrer eigenen Bevölkerung sagen, dass sie diese Entscheidung getroffen haben, um mal auf Präsident Zelensky zu kommen. Präsident Zelensky muss sagen, das ist der Frieden, den ich will. Punkt. Und nicht wir können ihm öffentlich sagen, welchem Frieden er zustimmen muss. Wenn Präsident Zelensky entscheidet, ich bin willens, einen Waffenstillstandsvertrag abzuschließen, der vorsieht, so wie das in dem ersten Vertragsentwurf drin war, dass die Krim für die nächsten 15 Jahre russisch bleibt und danach entscheiden wir unter einem internationalen Gremium neu, dann ist das seine Entscheidung. Da muss er damit in die Öffentlichkeit treten. Wir können aber intern mit ihm darüber reden, was wir willens sind zu unterstützen. Vielleicht einmal zur Militärtheorie, einer der großen strategischen Denker des letzten Jahrhunderts, B.H. Little, der sagte ganz platt, the object in wars is the better state of peace, also Ziel eines Krieges ist immer ein besserer Frieden. Das gilt doch für den Angreifer, für den Aggressor, der will einen besseren, einen anderen Frieden haben, sonst wird er nicht angreifen, es kostet ihn ja auch eine Menge. Das gilt ja für den sich legitim Verteidigenden, aber es gilt auch für die Unterstützer. Also müssen wir wissen, welchen Frieden wir wollen. Das müssen wir ausdiskutieren und dann müssen wir Kompromisse finden. Und deswegen müssen wir auch über die Dilemmata reden, die dabei eine Rolle spielen. Natürlich können wir sagen, uns gefällt das nicht.
Naja, dabei wird ja was rauskommen, was am Ende, wie alle Kompromisse, keinem wirklich gefällt.
Das ist richtig. Und deswegen gibt es Diskussionen, das hat nichts mit Empathie oder nicht vorhandener Empathie zu tun, deswegen muss es auch Diskussionen geben, die relativ emotionsfrei und nüchtern geführt werden und rational geführt werden. Und das kann nach meinem Dafürhalten am besten nicht öffentlich geschehen, sonst wird einem sofort vorgeworfen, der hat ja keinerlei Empathie mit den geschundenen Ukrainern.
Wir sind da jetzt an einem, finde ich, schmerzhaften Punkt, denn der würde ja, wenn man dem konsequent folgt, am Ende einen besseren Frieden auch für Russland beinhalten. Das heißt in gewisser Weise ja auch eine Belohnung des Völkerrechtsbruchs. Ich habe da gerade ein wirkliches Problem, mir vorzustellen, wie soll man da drum rumkommen?
Also ich bin mir nicht so sicher, ob ein besserer Friede für Russland Akzeptanz des Völkerrechtsbruchs beinhalten muss. Ein besserer Friede für Russland könnte ja auch tatsächlich sein, die Quadratur des Kreises, dass alle neuen NATO-Mitglieder, dass wir davon nicht abweichen, aber dass keines der neuen NATO-Mitglieder Truppen von NATO stationiert werden, keine Großübungen durchgeführt werden und keine Raketenstellungen dort aufgebaut werden, so wie im Zweifels-Vier-Vertrag gefordert. Das ist etwas, was Russland durchaus für einen besseren Frieden halten könnte. Nur für uns, und das sollten wir nicht verkennen, wird es bedeuten, dass wir auf absehbare Zeit, auch ein besserer Friede für uns, wird auf absehbare Zeit bedeuten, eine Abschreckung von Russland. Und das ist schwierig. Sicherheit vor Russland wird uns in den nächsten Jahrzehnten mit Sicherheit beschäftigen und die als Voraussetzung für Stabilität mit Russland. Das kann man auch gegenüber Russland deutlich machen. Deswegen muss Sicherheit vor Russland, um die Sicherheitsdilemmata zu behandeln, auch beinhalten, wieder zu Rüstungskontrollgesprächen zu kommen und zu vertrauensbildenden Gesprächen. Sicherheit vor Russland ist nicht unbedingt eine Voraussetzung, die für uns in Deutschland so wichtig ist. Also ich erwarte keinen Russen morgen vor Berlin stehen, wie manche das sagen. Aber für Estland, Lettland und Litauen spielt das eine ganz besondere Rolle. Die müssen sich sicher sein, dass wir sie unterstützen. Also wir, der Rest der NATO und insbesondere auch die Bundesrepublik Deutschland. Also es kann einen besseren Frieden geben oder einen stabileren Frieden. Der letzte war ja nicht stabil genug. Die Sicherheitsordnung wurde von Russland gebrochen. Das Neue wird anders sein als das Alte. Und darüber muss man diskutieren. Also ich habe keine Musterlösung dafür. Mhm. Aber deswegen, ich wiederhole mich da. Das ist das, was ich meine, was wir öffentlich diskutieren müssen. Nicht Taurus. Wir müssen diskutieren, wie der Frieden aussehen soll. Und was uns das kostet.
Aber eine Brigade in Litauen bauen wir gerade auf.
Das wird doch diesem Frieden dienen, in dieser Logik, die ich gerade sage. Jetzt gehe ich mal zu den Erfahrungen auf Russland zurück. In Russland, wenn wir eine klare Position vertreten haben gegenüber dem Russland, ich spreche jetzt Militärattachés, wir hatten ja auch eine NATO-Militärattaché-Vereinigung, wenn wir eine klare Position gegenüber Russland, die ich zu vertreten hatte, als der von den anderen bestimmten Sprecher vertreten haben, dann hat Russland ausgetestet, dass wenn dann, wenn wir es aber konsequent gemacht haben, hat Russland es akzeptiert. Also wir müssen davon ausgehen, dass Sicherheitsgarantien ausgetestet werden. Da müssen wir auch fähig sein, handeln zu können. Also ist eine Brigade in Litauen richtig. Sie macht klar gegenüber Russland, wir meinen es ernst. Und sie macht gegenüber unseren litauischen Partnern klar, ja, wir sind auf eurer Seite. Wenn wir das Ganze verbinden mit vertrauensbildenden Maßnahmen, dann geht das in die richtige Richtung. Nur was bedeutet das für uns in Deutschland? Dessen müssen wir uns bewusst sein, dass wir tatsächlich mehr für Rüstung, für Verteidigung, für Verteidigungsfähigkeit ausgeben werden. Das ist der Preis, den wir bezahlen müssen.
Schlussfrage, glaubst du, Deutschland ist reif dafür, für so eine Diskussion, vielleicht auch für so eine Entscheidung?
Ich glaube, die Bevölkerung ist eher reif für eine solche Diskussion, als Politik es zu sein scheint. Ich bin sehr oft unterwegs in Diskussionen mit Menschen im Rahmen der Gesellschaft für Sicherheitspolitik, mit Schülern in Schulen. Die Bevölkerung scheint eher reif dafür zu sein, weil sie diese Dinge sieht. Aber ich glaube, die Bevölkerung möchte, und da sage ich es zum dritten Mal, Dinge ausdiskutiert wissen, auf der richtigen Ebene. Und aus welchen Gründen auch immer, scheint es, dass es daran noch ein wenig mangelt. Leider.
Ich danke dir für das Gespräch, Rainer.
Darf ich trotzdem noch ein Zitat bringen? Ich hatte Winston Churchill vorhin zitiert. Wir wollen ja eine wichtige Rolle spielen und wir spielen eine wichtige Rolle in Europa. 1943 sagte er zu dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, "The price of greatness is responsibility." Also wenn wir eine Macht in Europa sein wollen, die Europa weiter mitgestaltet, dann müssen wir auch Verantwortung übernehmen und Verantwortung kostet manchmal etwas. Und ich glaube, die Bevölkerung weiß das. Und wenn wir damit den Frieden erkaufen können, dann ist das gut so. Und die Freiheit der Ukraine, dann ist das auch gut so. Dann ist es besser, als wenn noch 10 Jahre weitergekämpft wird. As long as it takes, das ist keine Strategie, wenn weitergekämpft wird ohne Zielvorstellung. Also ist meine Bitte, lass uns über die Ziele diskutieren, lass uns über die Wege diskutieren und nicht nur über die Mittel.
Brigadegeneral außer Dienst Rainer Schwalb, langjähriger Militärattaché an der Deutschen Botschaft in Moskau.
Und das war's von uns für heute. Am Freitag, Carsten, meldest du dich wieder zusammen mit Anna Engelke. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, über Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich für heute Carsten Schmiester und Kai Küstner. Und dann hätte ich noch diesen Tipp für Sie und für euch. 11KM, der Tagesschau-Podcast, erzählt heute die Geschichte von Heidrun und Andreas Anschlag. Die beiden haben ein ganz normales Leben in einer deutschen Kleinstadt geführt, mit ihren Nachbarn gegrillt und dabei Diplomaten und hochrangige Beamte für Russland ausspioniert. Die Geschichte von zwei illegalen russischen Spionen könnt ihr kompakt in einer 11KM-Folge hören in der ARD-Audiothek. Und wenn ihr etwas mehr Zeit habt, dann hört euch gerne alle 6 Folgen in diesem Podcast an.
Man hatte ein kleines Häuschen, man fuhr in den Skiurlaub, man pflegte die Kontakte mit der Nachbarschaft. Also das perfekte, idyllische Leben in einer deutschen Kleinstadt. Völlig unauffällig.
Anschlag. Ein merkwürdiger Nachname, oder? So aber haben sie sich vorgestellt. Als Heidrun und Andreas Anschlag. Jahrzehntelang haben sie unter uns gelebt. Wie ein ganz normales Ehepaar eben. Aber wer waren die Anschlags wirklich?
Man dachte, man ist im falschen Film.
In diesem Podcast geht es darum, wie Russland uns seit Jahrzehnten mit illegalen Spionen ausspioniert. Mein Name ist Florian Flade. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit Spionage und mit Geheimdiensten. Jetzt, mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine, sind solche Themen plötzlich wieder super präsent. Giftanschläge, Morde, Hackerangriffe, Desinformation, Fake News, Trollarmeen und eben auch Spione. Die Anschlags, Russlands Spione unter uns. Alle 6 Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek. Ein Podcast von WDR und NDR 2024.